glaube, dass ein Leben, was sich nicht mehr wie Leben anfühlt, nicht unbedingt noch weiter in die Länge gezogen werden sollte. Das, ich will jetzt ja nicht sagen, muss man es vorzeitig beenden, aber es noch weiter auszuweiten, halte ich jetzt für nicht erstrebenswert. Mhm. Und deswegen für mich ist ganz, ganz wichtig verbunden, dass letztendlich geht es um das Thema Gesundheit. Und Gesundheit bedeutet für mich nach wie vor einfach Freiheit. Freiheit, das zu tun, was ich machen möchte. Ich komme gerade vom Skifahren. Ich konnte jetzt die letzten Tage Skifahren. Ich habe mein komplettes Skigepäck dabei, inklusive Skischuhe, und trage das jetzt gerade schon durch das vierte Verkehrsmittel. Und da reden wir jetzt wirklich wahrscheinlich in der Summe über 30, 40 Kilo, keine Ahnung was. So, ich habe es nicht gewogen. Mhm. Aber mein Körper gibt mir die Freiheit, das zu tun. Und das ist so das, was ich meine. Ich möchte mir diese Freiheit, die ich heute habe, alles zu tun, was ich möchte, so lange wie möglich erhalten. Mhm. Und ich finde nicht, dass der Begriff Langlebigkeit das widerspiegelt. Mhm. So, von daher erstmal ist die Begrifflichkeit per se nicht ganz ideal gewählt. Deswegen macht Nina Ruge, benutze ich immer das Wort gesunde Langlebigkeit, was es schon ein bisschen mehr trifft. Aber letztendlich finde ich, geht es so einfach es klingt, um Gesundheit, so um die Freiheit, die einem die Gesundheit bringt. Mhm. Deswegen, ich hatte es jetzt neulich auch schon gesagt, ich habe dann diesen Begriff Nowgevity, weil ich sage so, ich möchte ja jetzt gut leben. Und das ist genau auch das, was ich denke, mit anderen Begrifflichkeiten auch schon passiert ist. Das Thema Biohacking zum Beispiel, fand ich ganz interessant, hat sich innerhalb der Bubble, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, auch in so eine Freak-Richtung entwickelt. Auch das Witzige ist ja, dass auch der viel zitierte Brian Johnson gar nicht so sehr für Longevity steht, sondern wird ja immer als der bekannteste Biohacker der Welt sozusagen dann irgendwie bezeichnet. Das heißt also auch da...
Da müssen wir kurz erklären, den kennt nicht jeder. Brian Johnson, ein wohlhabender Mensch, glaube ich, auf anderem Wege wohlhabend geworden, der sich zum Ziel gesetzt hat, sein Alter umzukehren, also jünger zu werden, und das mit sehr großem Aufwand in allen Dimensionen betreibt. Gibt es eine Netflix-Doku dazu, und manche himmeln ihn an für seine Kompetenz, seine Disziplin, Zielstrebigkeit, und andere wiederum sagen, der hat sie nicht alle, und irgendwo dazwischen kann man sich selber einordnen, aber ist zumindest jemand, der die Diskussion treibt. Egal, absolut, ob man das kopieren möchte, nachahmen möchte, aber man kann lernen von solchen Menschen. Deshalb habe ich persönlich da erstmal großen Respekt vor.
Total, total. Und ich hatte das Glück, ihn mal kennenzulernen, und ich glaube wirklich, dass der sehr glücklich mit dem Leben jetzt ist, was er für sich gewählt hat. Der kommt aus der IT-Branche, hat da vorher ein sehr ungesundes Leben geführt, also von daher sehr viel Raubbau an seinem Körper betrieben, um ihn in diese finanzielle Freiheit zu bringen, die er dann heute hat. Mhm. Aber er möchte, also A, natürlich in das alte Leben nicht zurück, aber ich glaube, der ist mit sowas, das ist ITler, der hat den Zustand 1 und 0. Mhm. So, und Amelie ist auf 1. Verstehst du, was ein bisschen was
ja,
ich meine?
Absolut.
Also der geht all in, was das Ganze
betrifft. Voll. Was ich an diesem ganzen Trend wirklich beachtenswert finde, ist, dass sich auf einmal viele Menschen dazu entscheiden, ihre Zukunft, auch ihre weit entfernte Zukunft, stark zu priorisieren. Und das ist erstmal sehr unmenschlich, weil wenn wir menschliches Verhalten beobachten, dann wird normal immer die kurzfristige Belohnung einer langfristigen, das kennen wir schon aus dem Experiment der Kinderüberraschungseier, wenn du das Ei jetzt nimmst, dann gibt's nichts mehr, wenn du wartest, kriegst du später zwei. Und viele Kinder, gerade als Kind sind die Impulse noch nicht so kontrollierbar, aber auch wir Menschen handeln sehr oft, um die kurzfristige Belohnung einem langfristigen Vorteil vorzuziehen. Und jetzt sagen auf einmal Millionen von Menschen, auf einmal ist mir total wichtig, im Alter noch gesund zu sein. Wie erklärst du dir diesen Mindset-Shift, diese Veränderung der Einstellung? Wo beobachtest du, passiert das im Leben der Menschen? Ist das häufig an ein bestimmtes Event geknüpft? Oder wann fangen Menschen auf einmal an, so ein bisschen anders zu denken?
Ich glaube, ehrlich gesagt, da gibt es unterschiedliche Motivationen. Das eine ist natürlich so ein bisschen die Angst vor der Sterblichkeit, grundsätzlich. Die zweite ist das, was mich antreibt, die Angst vor den gesundheitlichen Einschränkungen. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, wie hoch tatsächlich der Leidensdruck ist oder die Bereitschaft grundsätzlich des Investments ist, in Themen zu investieren, wo man sozusagen wirklich erst den Effekt in der langfristigen Zukunft sieht. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Ich werde ja relativ häufig immer nach meiner Meinung gefragt, auch teilweise aus Investmentsicht. So. Und es gibt eben halt ein Produkt, was wir auch im Landshof angewendet haben. Das nennt sich, also diese Art von von Treatment nennt sich IHHT, also Intervall-Hypoxie-Hypoxie-Training. Mhm. So, da setzt man eine Maske auf und dann switcht diese Atemluft, die dazugeführt wird, zwischen unter dem normalen Sauerstoffgehalt und über dem normalen Sauerstoffgehalt. Das heißt also, wir sitzen hier in München, wir werden wahrscheinlich 21% Sauerstoff in der Luft haben und man geht dann da auf, je nachdem, wie der Körper reagiert, das wird auch alles parallel gemessen, auf, ich sag jetzt mal, 15% Sauerstoff, vielleicht auch sogar tiefer. Also man rutscht dann eben halt so runter, dass die Sauerstoffsättigung im Blut so um die 80% runtergeht. Also wenn wir jetzt hier normal atmen, werden wir, die wenigsten haben 100, aber wenn ihr jetzt einen Pulsoximeter anschließt, haben wir wahrscheinlich 98% Sauerstoffsättigung im Blut.
Das heißt, man simuliert ein Höhentraining.
Man simuliert ein Höhentraining und dann simuliert man auf einmal eine Hypoxie. Mhm. Das heißt also, man gibt mehr als 21% Sauerstoff rein. Und das Ganze funktioniert so ein bisschen wie beim Krafttraining auch so, wo du dann einmal die Hantel hochnimmst und die Hantel wieder runternimmst, sozusagen so. Und warum erzähle ich gerade dieses konkrete Beispiel? Das hat eine wahnsinnig gute stimulierende Wirkung auf deine geliebten Mitochondrien. Also insgesamt hat das eben halt eine sehr gute Zellstimulanz. Jetzt ist es aber so, dass das Produkterlebnis nicht gerade gut ist. Warum? Kann man sich vorstellen, dass man, wenn man auf einmal weniger Sauerstoff atmen kann, genau, erstmal so ein bisschen denkt, so, was ist hier los? Und das gleicht dieses Mehr an Sauerstoff nicht so aus, dass du denkst, ah Mensch, ja, so viel Sauerstoff, ist ja so ein großartiges Gefühl. Produkterlebnis nicht so richtig toll. Und der große Unterschied jetzt zum Beispiel beim Eisbaden, da werden ja wahrscheinlich viele Leute auch sagen, beim Eisbaden finde ich jetzt das Produkterlebnis auch nicht so toll, aber man hat in der Regel so ziemlich genau 45 Minuten später so eine krasse Dopaminausschüttung, dass man sich total gut fühlt.
Die lange anhält.
Mhm. So, und von daher ist das Postprodukterlebnis total gut. Mhm. Und beim IHHT hast du weder noch. Das heißt, du machst das eigentlich nur, um langfristig sozusagen deine Mitochondrien zu stimulieren. Du wirst dann insgesamt ein bisschen mehr Energie haben und allen drum und dran. Aber du hast nicht diesen einen Effekt. Also weder während des Trainings.
Noch kurz danach.
Mhm. Sondern on the long run, also langfristig, wirst du dann idealerweise deine Mitochondrien besser trainiert haben. Und das werden wir ja auch dann alle in deinem Buch nochmal dann auch lesen können, wie wichtig eben halt gut trainierte Mitochondrien sind. Und das heißt also, man wird langfristig mehr Energie spüren, hoffentlich. Ja. Aber du weißt es besser als ich, dass davon natürlich noch ein paar mehr Faktoren abhängen. Mhm. Das heißt, dass rein ausschließlich ein IHHT-Training zu mehr Energie führt, da können ja durchaus nochmal die ein oder anderen Faktoren eben halt eine Rolle spielen. Mhm. Und deswegen ist das so ein Investment, was wir gesehen haben, die wenigsten Leute langfristig dranbleiben.
Also ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache, beziehungsweise ein großes Dankeschön. Mein neues Buch, das High-Energy-Prinzip, ist Spiegel-Bestseller geworden. Und das macht mich sehr, sehr demütig und dankbar. Denn es zeigt, wie viele Menschen sich wirklich danach sehnen, wieder voller Energie ihr Leben, ihr Auf und Ab zu gestalten. Ohne höher, schneller, weiter, Biohacking, Zirkus oder Selbstoptimierungswahn, sondern durch ein tiefes Verständnis für unsere Biologie. Wenn du das Buch schon gelesen hast, wenn du es empfohlen hast, wenn du es vielleicht sogar verschenkt hast, dann von Herzen danke. Ich weiß, dass viele Menschen auch hier von den Podcast-Hörern genau das getan haben. Und wenn du es noch nicht hast, dann ist es vielleicht genau jetzt für dich interessant, denn ich habe in diesem Buch die 8 Strategien zusammengefasst, auf die es wirklich ankommt. Wissenschaftlich fundiert, aber vor allem realistisch für deinen Alltag in der Umsetzung, selbst wenn dieser sehr, sehr vollgepackt ist. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Vielleicht für dich oder für jemand anders, den du kennst, der schon viel zu lange auf Reserve läuft. Und jetzt zurück zur Podcast-Episode. Ich sag klar, aber es ist klar, weil es genau das, was du sagst. Man muss schon irgendwas fühlen. Menschen machen ja immer Dinge aus zwei Gründen, entweder mehr Freude oder weniger Schmerz. So, und in dem Fall fühlst du ja erstmal nur mehr Schmerz.
Genau.
So, und du musst dir theoretisch aber sagen, dass ich in x Jahren oder Jahrzehnten vielleicht einen Benefit haben werde. Und das ist natürlich ein sehr unattraktives Chancen-Risikoprofil.
Und da gibt es eben halt einige Longevity-Zentren, die zum Teil eben halt wirklich schon wieder geschlossen haben oder unerfolgreich sind, weil sie genau diese Treatments anbieten, die kein genau dieses Problem nicht zu lösen. Da gibt es auch die hypobare Sauerstofftherapie und andere Themen, Rotlichttherapie und solche Themen. Da sind so ganz viele Sachen dabei, die eben halt genau diese Punkte nicht bringen. Und deswegen komme ich zu dem Punkt, den du eigentlich ja deine Frage war, dass es so ungewöhnlich ist, dass Menschen bereit sind, für das Investment in die Zukunft schon gewisse Themen, Zeit, Geld zu investieren. Und da würde ich sagen, sind sie eigentlich gar nicht.
Okay, verstanden. Wichtige Unterscheidung. Jetzt lass uns mal zu deinem Buch kommen. Titel: Spaziergang zur Unsterblichkeit mit kleinen Schritten länger besser leben. Und es startet damit, ich lese es vor, Longevity klingt erstmal nach Silicon Valley Startup und Menschen, die in ihren eigenen Blutwerten wohnen, diese vielleicht sogar besser kennen als ihre Nachbarn. Es bringt schon viele der Vorurteile auf den Punkt. Nach Eisbädern, NAD-Infusionen und dem Versuch, den Tod mit einem Tracker zu überlisten. Aber darum geht es hier nicht. Du hast schon ein bisschen durchblicken lassen, wie deine Perspektive drum auf das Thema ist, aber worum geht es dann in deinem Buch, wenn das nicht die Themen sind, die Menschen vielleicht am Anfang vermuten würden?
Ich glaube, dass das Leben immer noch zum Leben da ist und ich glaube, dass alles, was du für deine Langlebigkeit machen kannst, sollte auch in dein Leben passen und sollte dir auch langfristig Freude machen. Und deswegen ist es auch bewusst kein Ratgeber, sondern es ist wirklich ein Spaziergang, den ich mit dir mache oder mit meinen Lesern da mache. Und ich gehe einfach durch die Themenwelten sozusagen wie durch so eine kleine Ausstellung gehe ich durch die verschiedenen Themenwelten und erzähle dir was zu den verschiedenen Exponaten. Und dann, vielleicht ist dann noch sogar besser der IKEA-Einkauf, kannst du dann für dich entscheiden, was du in deinen Einkaufskorb packen möchtest. Mhm. Und weil letztendlich, wir reden ja darüber, guck mal, ich bin jetzt 52 Jahre alt, ich will nicht unsterblich werden, aber wenn ich gut 120 werden kann, ohne massive gesundheitliche Einschränkungen, das ist das, was der aktuelle Stand der Wissenschaft sagt, unser Körper zu fähig sein könnte, dann würde ich sagen, gerne.
Nehme ich.
So, das heißt, wir reden über fast 70 Jahre. So, das heißt, wenn ich mir jetzt anfange, Gewohnheiten aufzuerlegen, die mir überhaupt keinen Spaß machen, die meine Lebensqualität vielleicht sogar massiv einschränken. Und das soll ich jetzt noch die nächsten 70 Jahre, also mehr als ich überhaupt alt bin, durchziehen, dann muss ich sagen, möchte ich vielleicht dieses Leben auch gar nicht haben. Mhm. Und das ist genau das, warum ich glaube, dass es eben halt gut ist. Ich versuche eben halt anhand von ganz anschaulichen Bildern zu erklären, warum was wie relevant ist. Und dann musst du für dich entscheiden, ob das für dich Sinn macht, ob das auch in dein Leben passt und ob du es die nächsten 70, 75, 80, in welchem Altersstand du gerade bist, auch anwenden möchtest.
Macht total Sinn. Du hast angesprochen, du hast schon wahnsinnig breites Wissen und einen Großteil hast du wahrscheinlich direkt aus der Hand runtergeschrieben. Aber welche neue Erkenntnis, welche Studie, welches Faktum hat dich in der Recherche für das Buch am meisten überrascht, wo du sagst, krass, das haut mich um?
Ich hatte nicht so diesen einen großen Krass-Moment. Ich hatte viele kleine und ich finde da so mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich, etwas, was wahrscheinlich mit zu einem meiner Leibgerichte vielleicht auch sogar mitgehört ist, ich liebe Bauernfrühstück. So meistens eben halt tatsächlich ohne nochmal Schinken oder Speck dabei, sondern einfach nur die Kombination aus Kartoffeln und Ei. Mhm. Und es ist so, dass ich habe eben halt relativ viel über das Thema Ernährung und da gibt es ja die Mikronährstoffe und die Makronährstoffe und einer der Makronährstoffe ist Proteine und Protein ist ja sowieso ein sehr großer Hype. Und dann gibt es einen Referenzwert für das Thema Proteine und das ist das klassische Hühnerei. Das klassische Hühnerei hat dann den Referenzwert von 100. Das heißt, es hat die perfekte Zusammensetzung von Aminosäuren, so dass der Körper es eben halt gut verarbeiten kann.
Wenn man jetzt, Beste Wertigkeit.
Mhm. So, wenn man jetzt eben halt zum Beispiel im Vergleich ein Rindfleisch nimmt, dann heißt es, glaube ich, bin mir jetzt nicht ganz sicher, 72 oder 78 als Referenzwert. Das heißt also weniger. Das heißt also, die Wertigkeit ist nicht so hoch wie beim Hühnerei. So, und das Spannende ist, dass wenn du Kartoffeln mit Ei kombinierst, die Wertigkeit auf 130 steigt. Mhm. Und das fand ich insofern ganz spannend, weil die Kartoffel an sich ja keine Proteine mitbringt, aber durch die Kombination mit den komplexen Kohlenhydraten ist eben halt die Wertigkeit erhöht. Mhm. Und das ist ja wirklich interessant, dass du das in ganz vielen Kulturen, da schreibe ich auch drüber, hast, dass du zum Beispiel in Indien eben halt sehr gerne Linsen mit Reis verbindest, dass du in in Südamerika Bohnen mit Mais kombinierst. Und auch, wenn du so willst, was sind die Kohlenhydrate, war nicht so komplex, aber trotz allem auch Hummus mit Brot sozusagen. So. Also es gibt so ganz häufig, dass du die Kombination eine Erhöhung der Wertigkeit bringt, die eigentlich an der Theorie überraschend ist. Mhm. Praktisch finde ich deswegen so spannend, weil das ist etwas, was ich eben halt in meiner Landshofzeit gelernt habe, dass wir einfach unheimlich viel altes Wissen haben, wo wirklich Menschen schon viele Dinge richtig gemacht haben und erst die Forschung nachträglich gesagt hat, warum es denn eigentlich richtig ist. Und das ist so faszinierend, dass solche Gerichte eben halt ja eine so lange Historie haben. Ich meine, Bauernfrühstück wird wahrscheinlich den Namen daher haben, weil es tatsächlich früh die Bauern mal so gegessen haben und weil es ihnen eben halt die Kraft gegeben hat, um die Feldarbeit zu machen.
Interessant. Ich glaube, den Trend beobachten wir an häufigen Stellen. Oft werde ich auch scherzhaft von meinen Klienten gesagt, das hat meine Großmutter oder Urgroßmutter mir auch schon gesagt. So, die jetzige Generation mit dem modernen Lifestyle hat viele Dinge aber verlernt oder aus dem Auge verloren. Und nur die Aussage einer Großmutter reicht nicht mehr, um die Menschen zurückzuführen. Aber wenn Zahlen, Daten, Fakten, Studien, Grafiken etc. das belegen, dann hilft es Menschen, durch das Verständnis der Mechanismen vielleicht wieder zu alten Routinen zu kommen, die uns über Jahrhunderte auch gut getan haben.